Ja, liebe Leute, schön bei euch zu sein. Ich kenne die Perlacher Gemeinde schon. Als Jugendlicher sind wir hier immer gewesen, wenn wir G&W-Veranstaltungen hatten oder Jugendgottesdienste gemacht haben abends, die von den drei Baptistengemeinden in München waren, Puchheim, Holzstraße und Perlach. Heißt, das Gemeindehaus ist mir bekannt. Natürlich sind das jetzt wahrscheinlich andere Gesichter als damals, aber genau, ich habe schon gesagt, ich arbeite fürs GW Bayern, das Gemeindejugendwerk Bayern. Wir sind für Jugendliche da in ganz Bayern, in den Baptistengemeinden und auch anderen Gemeinden, die sich dazugehörig fühlen. Und ja, wir machen Freizeiten, Events, Treffen, Schulungen, Lobpreis, alles was dazugehört. Und ich will euch, dass jetzt hier ja ein Jugendgottesdienst ist, will ich euch ein bisschen auch aus meiner Zeit erzählen, die ich in den letzten 2 Jahren jetzt gemeinsam im GW hatte. Und ich liebe meine Arbeit gerade sehr, das muss ich sagen. Ich habe gerade einen ziemlich guten Überblick, was in den Gemeinden in Bayern und in Deutschland gerade passiert. Das ist ein super Vorrecht, das ich habe. Und ich frage mich wirklich, wir fragen uns immer wieder mit unseren Kollegen, mit meinen Kollegen, und was braucht die Jugend von heute? Vor allem in den Gemeinden. Gibt es überhaupt noch Jugendliche in den Gemeinden? Wo sind die Jugendlichen? Warum sind die Jugendlichen in den Gemeinden? Was hält sie dort? Wir machen uns diese Fragen, denn wir wollen wissen, wie können wir als Menschen jeden Alters auf unsere Jugend reagiert. Und früher hätte ich wirklich vieles anders gesagt als in jetzigen Zeiten. Ich hätte zum Beispiel gesagt, Jakob, ich hätte in dem Jugendgottesdienst zum Beispiel zur Identität gepredigt. Das ist immer ein tolles Thema für Jugendliche. Oder zu irgendeinem coolen Thema, zu Beziehungen, zu Berufung, oder ich würde den Gemeinden sagen, ja, stellt eine Riesenband auf, kauft euch eine LED-Wand, die über die ganze Breite geht. Und natürlich sind das wichtige Themen für Jugendliche, das Äußerliche. Aber ich habe mich heute bewusst mal gegen so ein eher oberflächliches Thema entschieden. Denn ich denke, es sind aktuell wirklich andere Zeiten. Es kommen gerade andere Zeiten auf uns zu. Und es ist gerade für junge Menschen irgendwie etwas anderes dran. Je mehr ich mich mit solchen Themen in unseren Gemeinden auseinandersetze, desto mehr wird mir klar, dass unsere Zeit etwas Tieferes braucht, etwas Tiefgründigeres braucht. Etwas, was uns herausfordert. Ich glaube, wir leben in so einer Zeit, wo das Ich sehr stark im Mittelpunkt steht. Wo der Mensch im Zentrum steht. Mehr als je zuvor. Und natürlich in unserer Gesellschaft rede ich jetzt. Ne? Das hat sicherlich gute Seiten, denn zum Beispiel Minderheiten werden mehr gehört. Das ist gut. Gerechtigkeit wird eingefordert in Themen in unserer Gesellschaft, wo Gerechtigkeit nötig ist, unbedingt nötig ist. Die Würde des Menschen steht sehr stark im Mittelpunkt und wird betont. Die Menschenrechte werden eingefordert. Das ist wirklich gut. Das ist toll. Das freut mich auch sehr. Aber gleichzeitig bringt dieser Wandel mit sich, dass wir Christen vor relativ großen Herausforderungen stehen. Begriffe wie Wahrheit, Begriffe wie Sinn, Ewigkeit haben irgendwie an Gewicht verloren. Und werden oft durch Begriffe wie Selbstverwirklichung, Selbstfindung und Relativität ersetzt. Und das lässt viele Jugendliche meiner Meinung nach auch unsicher im Glauben zurück. Auch mich oft unsicher im Glauben zurück. Weil es leicht ist, in diesem Meer an Individualität verloren zu gehen. Plötzlich ist Wahrheit für jeden das, was er oder sie fühlt. Und natürlich sind wir Individuen wichtig. Jeder einzelne von uns ist wichtig. Aber ich glaube, wir als Gemeinde müssen uns fragen, als Ekklesia, als Gemeinschaft, was ist unser gemeinsames Ziel? Was ist unsere Ausrichtung? Was ist eigentlich unsere Mission? die darf in dieser ganzen Individualität nicht verloren gehen, glaube ich. Wo sind wir, und das sind schon tiefe Fragen, ne, für so einen Jugendgottesdienst, wo sind wir als Gemeinde in unserer Gesellschaft? Wo ist unser Platz als die Braut Christi, die auf den Bräutigam wartet? In einer Zeit, in der wir alles haben, was wir brauchen und uns selbst so stark ins Zentrum sehen, ist es leicht, geistig einzuschlafen und zu übersehen, was der eigentliche Mittelpunkt unseres Glaubens ist. Und der ist Christus. Deswegen will ich heute nicht über so ein oberflächliches und niederschwelliges Thema reden, sondern wirklich auch ein bisschen deep gehen, würden wir sagen. Wirklich, was heißt es eigentlich, wenn wir als Gemeinde wach sind? Was bedeutet das? Ich glaube, Jesus hat sehr oft darüber gesprochen, was es heißt, wach zu sein. Ich hatte euch eigentlich in meinem Rucksack einen Wecker mitgebracht. Vielleicht kannst du mir meinen Rucksack geben, das bringt ein bisschen Dynamik rein. Das ist nicht mein Wecker. Ich habe mein Handy. Ja. Aber ich finde den schön. Das ist einfach nur eine Deko, die wir zu Hause haben. Und wir haben den noch nie als Wecker benutzt. Aber wenn man ihn benutzen würde, würde er wahrscheinlich so klingen. Ich habe gestern versucht, da Batterien reinzutun. Es ist voll verrostet. Aber gut. Schade. Ich wollte ihn eigentlich klingeln lassen und das schön in meine Predigt einfließen lassen. Weißt du, um nicht in der Individualität zu landen und uns in den Mittelpunkt zu stellen, sondern die Rolle der Gemeinde in der Geschichte zu verstehen, und das ist ganz schön deep, ich hoffe, du folgst mir, glaube ich, brauchen wir heute für junge Menschen, auch für ältere Menschen, eine gute biblische Basis. Bibel. Die Bibel ist toll. Ich bin ein großer Fan von der Bibel. Und vielleicht ist es für manche anderen eher so, oh, okay, ja, ich gucke mir ab und zu was an, aber wir müssen wissen, was wir predigen als Gemeinde, wenn wir wach sein wollen. Was ist die Wahrheit? Was ist was die Heilsgeschichte eigentlich aussagt, was uns bevorsteht? Und jetzt denkst du vielleicht, aber denken Jugendliche überhaupt so weit? Hey, die Jugend hat heute so viele tiefgründige Fragen, dass wir mit platten Antworten oder einfachen Antworten einfach nicht mehr vorankommen. Auch für uns selber nicht mehr. Ein moralischer Grund reicht einfach nicht mehr aus. Und was sagt die Bibel also? Ich frage mich, in der letzten Zeit habe ich mich sehr lange und sehr oft darüber gefragt, was ist eigentlich der rote Faden der Bibel? Ist es einfach nur so ein Buch, wo wir Verse raussuchen, die uns gut tun? Oder ist da was dahinter? Und ich habe mich gefragt, was ist der rote Faden? Was müssen wir verstehen, um Gottes Plan zu verstehen? Und ich rede immer gern von Heilsgeschichte, weil es einfach die Geschichte ist, wie Gott uns heilt. Wie Gott uns wieder zu ihm ziehen will. Die Bibel hat einen roten Faden, der viel stärker ist, als ich eigentlich angenommen hatte. Und machen wir es, ich werde eine ganz kurze Einleitung dazu machen, ich hoffe, ich überziehe heute nicht, aber Gott hat den Menschen hier geschaffen. Wie das war, lesen wir in 1. Mose, manche interpretieren da was anderes rein, manche nicht, ist ja egal. Der Mensch fällt in Sünde, das ist das, was wir wissen. Und das schafft so eine Kluft zwischen Gott und dem Menschen. Und dann schon am Anfang, und das zieht sich durch die ganze Bibel, ist immer irgendwie, obwohl dieser Bruch da war, dieser Funke Hoffnung da. Egal in welcher Geschichte der Bibel du liest, wirst du sehen, am Ende ist immer Hoffnung da, dass eines Tages das, was passiert ist, diese Kluft, die zwischen Gott und Mensch ist, dass die irgendwann mal geschlossen wird. Dass der Mensch wieder mit Gott zusammen sein kann. Das lesen wir wirklich vom 1. Mose an, wo das ist eine ganz komische Stelle, aber da steht, als Eva und Adam vom Apfel beißen, steht da und Gott sagt zu der Schlange, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und der Nachwuchs der Frau wird dir den Kopf zertreten. Die Schlange wird dir in die Ferse beißen, heißt, die Schlange wird besiegt. Irgendwann wird es soweit sein, dass die Schlange besiegt wird. Das steht auch für diese Kluft und für das Böse einfach. Viele hier sehen hier schon so eine erste Andeutung von so einer frohen Botschaft, von Anfang an Evangelium drin. Dürfen wir so herumspinnen und Sachen in die Bibel hineininterpretieren? Dürfen wir die ganzen Sachen so aus dem Kontext reißen? Natürlich nicht. Aber ich glaube, es macht sehr viel Sinn, wenn wir die Bibel als eins lesen und nicht nur Verse rauspicken. Das wird dir so helfen, wirklich zu verstehen, was wo ist. Es gab von Anfang an Hoffnung. Und der ganze Rest der Bibel ist nun darauf ausgerichtet, dass Gott eine Beziehung mit uns herstellen will. Und er hat entschieden, es nicht einfach mit so einem Fingerschnipp zu tun, sondern es durch die Geschichte zu machen. Durch die Geschichte hindurch möchte Gott, damit der Mensch versteht, was es bedeutet eigentlich, dass Gott diesen Schritt auf den Menschen wieder zugeht, möchte Gott uns das zeigen. Dann kommen ganz viele Sachen. Der Bund mit Abraham und Israel, dann gibt es so ein Gesetz und dann gibt es Opfer und dann gibt es einen Weg zur Versöhnung, immer wieder einen Weg zur Versöhnung. Und dann kommt irgendwas, kommen Propheten, die anfangen zu sagen, dass es einen Messias geben wird, dass irgendwann diese Kluft wieder geschlossen wird. Und in Christus, glauben wir, werden alle Verheißungen, die gemacht werden, erfüllt. Durch seinen Tod, durch seine Auferstehung schenkt er uns die eindeutige Versöhnung zwischen Gott und dem Menschen. Ich glaube wirklich an so einen ununterbrochenen Plan von Gott, von vorne bis hinten, der Menschen zurück in eine Gemeinschaft mit ihm führen will. Ein Plan, der in Jesus vollendet wird und bis heute Gültigkeit hat. Und das, bis Jesus wiederkommt. Es macht so viel Sinn, finde ich. Ich hatte so viele Fragen als junger Mensch, ich habe immer noch Fragen, aber so viele Fragen zur Bibel und so viele Fragen zur Geschichte. Wie kam es eigentlich dazu, dass Jesus sterben musste? Wie kam es eigentlich dazu, dass... Aber ich glaube, das ist so ein bisschen... Zumindest ist es gerade für mich so in dieser Zeit, ist es wie so ein Escape Game. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Escape Game. Das sind so Spiele, wo man sich durch so Puzzleteile rauskaufen muss und dann, naja, auf jeden Fall. Ich fühle mich gerade, während ich die Bibel lese, wirklich so, als ob es so ein Mysterion, heißt es im Neuen Testament, so ein Geheimnis gibt. Und irgendwie können wir als Menschen hingehen und forschen und sehen und Zusammenhänge und sehen, wie krass das eigentlich ist, was Gott uns gegeben hat mit der Bibel. Und an einer Sache kommst du, wenn du die Bibel liest, nicht hinweg. Und das ist, dass Jesus wiederkommt. Ich möchte zum heutigen Text kommen, bevor meine Einleitung noch länger wird. Das Gleichnis von den 10 Brautjungfern. Sehr gewagt für einen Jugendgottesdienst. Jesus hat gar nicht so wenig über die Endzeit geredet, wie wir das manchmal denken. Der hat ziemlich viel darüber gesprochen. Und ich möchte, bevor wir wirklich in sowas gehen, Matthäus 24 und 25 sind Kapitel, da spricht Jesus über die Endzeit. Ganz spannend. Und ich möchte klarstellen, mit Endzeit meine ich nicht irgendwelche apokalyptischen Verschwörungstheorien, sondern wirklich die Endzeit beginnt. So haben wir das Verständnis von der Bibel her, die Endzeit beginnt mit Jesu erstem Kommen und dem Aufbruch seines Reichs und endet mit seiner Wiederkunft. Und genau zwischen dem steht dieses Gleichnis, was wir jetzt gleich lesen. In so einem Teil, wo Jesus über die Endzeit redet. Wow, krass. Okay, lass uns einfach mal durchlesen. Das Gleichnis von den 10 Brautjungfern. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel der 10 Brautjungfern erklären, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die 5 Törichten nahmen kein Öl für ihre Lampen mit, doch die 5 anderen waren so umsichtig, zusätzliches Öl mitzunehmen. Als sich der Bräutigam verspätete, legten sich alle hin und schliefen. Um Mitternacht wurden sie von dem Ruf aus dem Schlaf gerissen. Seht, da kommt der Bräutigam, geht und begrüßt ihn. Rasch standen die Brautjungfern auf und machten ihre Lampen zurecht. Da baten die fünf Törichten die anderen, gebt uns doch ein wenig von eurem Öl ab, sonst erlöschen unsere Lampen. Doch diese erwiderten, wir haben nicht genügend Öl für uns alle. Geht und kauft euch welches. Aber während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, traf der Bräutigam ein. Die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier und die Tür wurde zugeschlossen. Als die anderen fünf Brautjungfern schließlich kamen, standen sie draußen und riefen, Herr, mach uns auf. Aber er antwortete, ich kenne euch nicht. Deshalb seid wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr. Ja, ein Gleichnis. Das zählt zu einer der vielen Gleichnisse, die Jesus erzählt hat. Was ist eigentlich ein Gleichnis? Ein Gleichnis sind Geschichten, die Jesus erzählt hat und die so ein bisschen bildlich reden. Wir können uns vorstellen, dass diese Geschichten jetzt nicht unbedingt echt sind und passiert sind, sondern dass es für Jesus eine Möglichkeit ist, um bildlich zu reden, um uns etwas besser zu erklären. Für manche hieß ein Gleichnis, dass er es nicht verstanden hat. Vor allem die Pharisäer haben ganz oft gesagt, was redet der Mensch da? Was soll das heißen? Aber die ihm nahe standen, die haben die Gleichnisse verstanden, weil sie wussten, wovon er predigt und wovon er redet. Heißt, das ist also ein Gleichnis. Wie können wir so einen Text überhaupt verstehen? Kontext ist ganz wichtig. Wo steht es überhaupt drinnen? Das steht in Matthäus-Evangelium. Und zwar, wie wir gerade vorhin gesagt haben, zwischen Matthäus 24 und 25. Da redet Jesus wirklich um die Endzeit. Um die Zeit, wo er wieder zurückkommen wird. Es macht also ziemlich viel Sinn, diese Bibelstelle wirklich auch in ihrem Kontext zu lesen und zu sehen. Was passiert, wenn er wiederkommt? Ich glaube, dieses Gleichnis, ich habe mal nachgeguckt und in der Geschichte wurde das, in unserer Geschichte, sehr, sehr oft sehr, sehr anders interpretiert. Und ich glaube, zumindest für unsere Zeit, ist es nicht so angebracht, hier in jedes Detail von diesem Gleichnis Sachen hinein zu interpretieren. So, was ist das Öl und was ist, natürlich kann man das machen, das ist nicht falsch per se. Viele sagen, das Öl ist der Heilige Geist oder das Öl ist das Wort Gottes und so müssen wir uns die ganze Zeit mit dem Öl Gottes einkleiden. Aber man kann sich sehr viele Fragen stellen. So, warum Brautjungfern und nicht die Braut als Braut, weil das ist ja die Kirche normalerweise. Warum teilen die nicht? Das Teilen ist doch gut. Ich glaube, es geht tatsächlich weniger um diese krassen Details, die da drin sind, sondern vielmehr, was auch Jesus am Ende gesagt hat. Was wir auf jeden Fall in diesem Gleichnis rauslesen können, ist, ich komme zurück. Und ihr dürft nicht einschlafen, sondern ihr müsst wachsam sein. Lasst eure Sinne nicht betäuben. Ich habe eine Aufgabe für euch, bis ich wiederkomme. Und ihr könnt den Weg bereiten für den Bräutigam. Ich sehe mich sehr oft betäubt, sehr oft im Schlaf, sehr oft, dass ich mal so einen Wecker bräuchten könnte. Ich lasse mich von den Problemen meiner Zeit viel zu oft blenden und betäuben und oft bin ich einfach nicht bereit. Und die Kirche, in der Bibel wird die Kirche als ein Leib oder ein Körper dargestellt, ja? Und die Bibel spricht an so vielen Stellen von diesem Bild, als ob die Kirche wirklich ein Körper ist. Und der Körper hat so viele Teile, jeder erfüllt eine bestimmte Rolle, aber alle sollten auf das Gleiche hinausarbeiten. Denn wenn der Körper gegen sich selbst kämpft, ist das eine Krankheit. Dann ist unser Körper krank. Aber wenn der Körper für etwas Gemeinsames arbeitet, dann kann es wachsen. Wie ist es denn, wenn wir essen? Wenn wir essen, brauchen wir tatsächlich ganz schön viel von unserem Körper. Wir brauchen die Hände meistens essen wir mit den Händen. Wir brauchen die Muskel, um uns im Stehen oder im Sitzen aufrecht zu halten. Wir brauchen dann unseren Magen, wir brauchen alles Weitere, ohne Details jetzt. Wir brauchen den ganzen Körper. Und genauso ist es bei uns als Kirche, als Gemeinde, als Gemeinschaft. Heißt, die Kirche ist ein Körper und wir arbeiten gemeinsam auf das Gleiche hinaus. Das können wir heute sowohl für die inneren Angelegenheiten unserer Kirche sehen, so wie hier in Perlach. Ihr arbeitet gemeinsam an einer Sache, aber auch im Großen, in München, in Deutschland, auf der Welt arbeiten wir als Kirche an etwas Gemeinsamem. Und ich frage mich wirklich, an was arbeiten wir überhaupt? Woran arbeiten wir? Was müssen wir tun? Natürlich könnte ich dir jetzt eine Liste geben, wo in der Bibel drin steht, was wir alles machen müssen. Wir müssen verkündigen, das Evangelium verkündigen, wir müssen Gott anbeten, wir müssen Gemeinschaft pflegen, wir sollen Jüngerschaft leben, Dienst am Nächsten, Gebet, Heiligung, Einheit bewahren. Das sind ganz, ganz viele Dinge, das sind aber Aktivitäten. Das sind Sachen, die wir tun müssen oder die passieren. Und ich will heute nicht ganz so auf die Aktivitäten hinaus, sondern ich will dich ermutigen, eher in eine Haltung zu schauen, in eine Haltung zu gehen als Gemeinde, als junger Mensch. Wie machen wir das, was wir tun? Nicht so sehr was. Natürlich ist es dann damit verbunden, aber nicht unbedingt ist es was wichtiger als das Wie. Und dazu ist ein Text, den habe ich auch euch mitgebracht, in 1. Petrus, ziemlich gut. 1. Petrus 1, 13 bis 17. Ja, ist auch das, schön. Denn dort wird es etwas konkreter. Wir kennen ja die Jahreslosung von uns diesem Jahr, ja, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist, finde ich, ein toller Text. Darüber könnte man viele Predigten machen. Ich will aber heute etwas konkreter werden. In 1. Petrus 1 steht, bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken und um Selbstbeherrschung. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und denkt dran, dass der himmlische Vater, zu dem ihr betet, niemanden bevorzugt, denn er richtet. Wenn er richtet. Er wird euch nach dem beurteilen, was ihr tut. Deshalb sollt ihr während eurer Zeit als Fremde in dieser Welt in Ehrfurcht vor Gott leben. Da ist ganz schön viel drin. Vor allem fällt mir auf, dass wenn wir diesen ersten Satz lesen, bemüht euch daher um ein klares, nüchternes Denken, das ist schon eine also die Übersetzung ist hier sehr frei. Eigentlich steht da in diesem Text, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Hätte ich nicht verstanden. Deswegen ist es ganz gut, dass es hier ein bisschen aufarbeitet wurde für uns. Aber wie wäre das praktisch? Das hätte in dem Moment jeder verstanden, wenn er das Wort gelesen hätte, wenn er den Petrusbrief gelesen hätte. Und zwar, die Lenden eurer Gesinnung, früher hatten die ja so nicht unbedingt eine Hose an, wie ich jetzt heute, sondern wie so ein Rock für uns heute. Und der ging bis an die Füße hier runter, bis an die Knöchel. Und er hat gesagt, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Heißt, er hat dann das so gemacht, dass er es hochgehoben hat. Er hat es zur Seite hin und hat sich das dann hinten, manche auch vorne, zugebunden. Und das, wozu? Das ist, wenn die früher schnell irgendwo hingehen mussten oder laufen mussten oder schnell, dann hatten sie praktisch dann statt so einem Rock so eine kurze Hose. Und damit konnten die wirklich gut laufen oder sonstige Aktivitäten machen. Das war mit so einem Rock, das wisst ihr, die Frauen wissen das wahrscheinlich, mit so einem Rock ist gar nicht so einfach, Sport zu machen. Denke ich mir mal. Ich habe es nicht ausprobiert. Und das sollen wir tun, aber in unserem Denken. Wir sollen wirklich bereit sein in unserem Denken und uns wirklich die Hosen hochkrempeln. Wir würden heute sagen, wahrscheinlich hier krempeln wir uns mal unsere Ärmel hoch. Und das sollen wir tun, aber in unserem Kopf, in unserem Geist. Und dann steht da, nüchtern im Denken. Nüchtern denken wir oft jetzt an Alkohol, natürlich. Aber er sagt hier bestimmt nüchtern im Denken. Heißt, wenn wir betrunken sind, was passiert, wenn man uns leicht schubst? Dann fallen wir normalerweise hin. Meistens. Nicht, dass ich es ausprobiert hätte. Und dann bedeutet hier, seid nüchtern im Denken, bedeutet mehr oder weniger, lasst euch nicht so einfach umschubsen. Dass euch ein kleiner Schubser nicht hinfallen lässt. Seid wirklich, also macht euch bereit, wie es in dieser Übersetzung steht, bemüht euch darum, klares, nüchternes Denken. Also ihr seid aktiv gefragt, wir sind aktiv gefragt. Und dann steht da, dass es eine Hoffnung gibt. Eine Hoffnung in die Wiederkehr Jesu. Das ist wirklich, worauf wir hinausarbeiten. Das können wir uns heute irgendwie gar nicht so vorstellen, oder? Wie kann es sein, dass Jesus hat tatsächlich gesagt, dass er zurückkommt. Er hat tatsächlich gesagt, ich komme zurück, um meine Braut zu holen, um meine Kirche zu holen. Und das zu denken ist oft schwierig für uns. Aber wenn wir unsere Hoffnung dort hineinsehen, dort hineinbringen, mit einem klaren Denken, dann haben wir zumindest diese Grundhaltung, die wir brauchen als Kirche. Und ich sehe gerade wirklich Jugendliche, die das verstehen. Junge Menschen, die 12, 13, 14 Jahre alt sind und die Grundhaltung von Gemeinde viel besser verstehen als ich. Das ist unfassbar. Und darum will ich euch Mut machen, nicht für die Jugend nur Gemeinde zu bauen, sondern mit der Jugend Gemeinde zu bauen. Gemeinsam daran zu bauen, was wir als Gemeinde miteinander tun müssen. Denn unsere Hoffnung ist nicht nur, dass wir als Individuum es irgendwie schaffen, gerettet zu werden, sondern unsere Hoffnung ist in die Wiederkehr Jesu. Ist darin, dass er kommt und eine Braut erwartet, die heilig ist. Und hier steht ja, gehorcht Gott. Boah, das ist so ein Unwort heute, ne? Das ist, glaube ich, einer der schlimmsten Sachen, die du zu einem Jugendlichen sagen kannst. Du sollst bitte gehorchen. Das wäre, ist allein für meine 4-jährige Tochter schon schwierig genug, wenn ich ihr sage, bitte hör auf mich. Wir haben gerade so eine Phase. Hör auf mich. Das ist ganz schön schwierig. Und ich glaube, für jeden Jugendlichen kriegt er erstmal, Entschuldigung für das Bild, aber kriegt er erstmal das Kotzen, wenn jemand kommt und ihm sagt, hey, du musst gehorchen. Da kriege ich so einen Hals. Aber was bedeutet es eigentlich in der Bibel, gehorchen? Und das, dieses Wort, was dort benutzt wird, ist sehr spannend, weil das hat eine Bedeutung, aber mit zwei Hintergründen. Das bedeutet, gehorchen ist hören, zuerst mal hören, und dann daraufhin, was wir gehört haben, handeln. Heißt, es hat eine doppelte Bedeutung im Sinne, was wir tun müssen. Heißt, wenn wir gehorchen wollen, wenn wir Gott gehorchen wollen, müssen wir erstmal zuhören. Und wenn wir dann zugehört haben, müssen wir noch den zweiten Weg gehen und dann daraufhin handeln. Und ich finde, es klingt viel schöner. Es hat einen ganz anderen Charakter als so eine Unterdrückung. Denn Gott ist kein Gott, der dich unterdrücken will, der dich unter Druck setzt, der sagt, ich will jetzt, dass du hier 1, 2, 3, 4, Punkt 5, 6, 7, 8, das musst du alles tun, damit du hier heilig bist. Das ist nicht der Gott, den ich durch die Bibel kennenlerne. Sondern er ist kein Gott der Unterdrückung, sondern ein Gott, der redet und der uns sagt, handel danach, was du von mir hörst. Das hat einen ganz anderen Charakter. Hört mir zu und handelt danach, denn, steht da noch, ihr sollt heilig sein. Heilig sein, das ist ganz schön heavy. Ich glaube nicht, dass wir heilig sein müssen nach unserem Handeln, denn das schaffen wir oft nicht. Natürlich wäre es gut und wir sollen natürlich immer mehr wie Jesus sein und uns immer anstrengen, wie Jesus zu sein, aber so werden wir es nicht schaffen, heilig zu sein. Heilig sein aus unserer Haltung heraus. Zu sagen, ich habe den Anspruch, wie Jesus zu sein. Ich habe den Anspruch, heilig zu sein, obwohl ich weiß, ich werde es nicht schaffen. Aber Gott sieht mich, wenn ich nah an Jesus dran bin, durch Jesus hindurch. Er sieht nicht das, was ich die ganze Zeit falsch mache. Er sieht nicht, dass ich die ganze Zeit irgendeinen Mist baue, sondern er sieht mich durch Jesus. Denn darum ist Jesus wirklich ans Kreuz gegangen, damit wir in ihm Leben haben und damit Gott uns durch ihn hindurch sehen kann. Und dann steht da noch ein Wort: Ehrfurcht. Das vorletzte Wort. Ehrfurcht vor Gott. Das ist schon wieder so ein Wort, wo wir Jugendlichen oft, ich sage jetzt wir Jugendlichen, weil ich immer unter Jugendlichen bin, wo wir Jugendlichen irgendwie auch nichts mit anfangen können. Ehrfurcht, was bedeutet Ehrfurcht? Ehrfurcht vor Gott, glaube ich, ist eine ganz wichtige Sache. Und das bedeutet nicht Angst haben. Angst haben ist es nicht. Aber wir müssen wissen, wer Gott ist. Und stell dir vor, wenn Gott wirklich so ist, wie es die Bibel darstellt, wenn Gott wirklich ein Gott ist, der uns geschaffen hat, der die Welt geschaffen hat, der alles drumherum so getan hat, dass es funktioniert, sodass die Welt so fein abgestimmt ist, dass alles klappt, dass wir genügend Sauerstoff zum Atmen haben. Wenn das der Gott ist, dann habe ich zwar keine Angst vor ihm, weil er gesagt hat, habt keine Angst vor mir. Aber dann muss ich verstehen, dass Gott Gott ist, dass er riesig ist, dass er groß ist, dass er mächtig ist. Und das steht davor, zu sagen, ich will nicht meinen eigenen Weg gehen, ich will Gottes Weg gehen. Ich will nicht nur auf mich selbst und mich als Individuum schauen. Das ist zwar wichtig, natürlich ist Identitätsfindung wichtig in deinem Alter. Natürlich ist das zu finden, was dir Spaß macht, super wichtig. Deine Berufung zu finden in Gott ist wichtig. Aber in dieser Individualität, wie ich vorhin gesagt habe, darf die Gemeinschaft als Gemeinde nicht verloren gehen. Denn sonst sind wir auf einem falschen Weg, meiner Meinung nach. Ich will dir Mut machen. Jetzt geht's natürlich nicht. So. Ich will dir Mut machen, aufzuwachen. Ich habe es wirklich in den letzten Monaten, das ist nicht allzu lange her, wo wir mit meiner Frau uns gesagt haben, das ist schön, dass wir jetzt im Dienst sind, dass wir hauptamtlich und Vollzeit für Gott arbeiten können. Das ist wirklich schön, aber da muss es mehr geben. Es kann doch nicht sein, dass wir nur die ganze Zeit an uns herumfeilen und ja, hier ist es schön und das tut mir gut. Das ist wichtig, aber das kann es nicht sein. Das kann nicht alles gewesen sein. Und das war der Moment, wo ich wirklich selbst erlebt habe, dass Gott immer noch spricht, weil er zu mir gesprochen hat, weil er mir gezeigt hat, was für Schätze in seiner Bibel eigentlich drin sind, weil er mir gezeigt hat, wie krass ich mich für ihn einsetzen kann. Wie krass ist es, dass es einen riesigen Gott gibt, der so gut ist und trotzdem kann ich was für ihn tun. Dass er das überhaupt so gemacht hat, ist Wahnsinn. Und ich will dich ermutigen, aufzuwachen und darüber nachzudenken, dass es nicht nur um dich geht, sondern dass es um uns geht als Gemeinde, dass es um Christus geht, der Bräutigam der Gemeinde, und er wird zurückkommen. Und wann das ist, das weiß keiner, das hat er in dem Gleichnis selber gesagt. Aber das ist keine Ausrede. Nicht zu wissen, wann er zurückkommt, ist keine Ausrede, um zu sagen, wir schlafen ein. Nee, wir wollen aufwachen. Wir wollen als Gemeinden aufwachen. Wir wollen als Verband aufwachen, als GJW. Wir wollen als Menschen aufwachen, als Familien aufwachen. Wir wollen wirklich bemüht sein, um ein klares, nüchternes Denken zu haben und nicht verblendet zu sein mit dem, was mir die ganze Zeit gut oder schlecht tut. Ich bete, dass wir das machen dürfen, und ich würde gerne mit uns beten. Und dann, glaube ich, gibt es einen Moment der Stille, wo wir auch drüber nachdenken dürfen. Jesus, du bist ein guter Gott. Jesus, du schaust auf uns, auf jeden von uns. Heiliger Geist, du wirkst in uns und um uns. Und du willst dich offenbaren, Jesus. Du willst dich zeigen. Du wirst irgendwann zurückkommen. Und wir als deine Gemeinde warten so sehnsüchtig darauf. Aber wir wollen uns nicht von den Sachen dieser Welt verblenden lassen. Wir wollen aufwachen in deinem Geist. Wir wollen aufwachen als Gemeinde. Wir wollen wach werden. Wir wollen wach gerüttelt werden von dir. Und auch wenn es manchmal weh tut und Aufstehen gar nicht so angenehm ist. Wir sind bereit für dich. Wir sind bereit für deine Message. Wir sind bereit für das, was du in diese Zeit heute hineinsprechen möchtest. Ich bete heute für jeden, der sich vorstellen könnte, so einen Schritt zu gehen. Ich bete für jeden, der vielleicht gerade feststellt, dass er schläfrig war, dass er die Augen geschlossen hatte. Ich bete dafür, dass dein Heiliger Geist uns heute aufweckt, wie ein Wecker, morgens. Ich bete, dass du uns den Mut gibst, aus uns herauszukommen und nicht nur auf uns zu schauen, sondern auf die Gemeinschaft und auf dich. Amen.